Ich weiß nicht, wie euch es geht. Am Anfang eines neuen Jahres ist man ja immer mit unterschiedlichen Planungen unterwegs. Urlaubsplanung, Finanzplanung, Anschaffungsplanung, Bildungsplanung. Es gibt ganz viele unterschiedliche Fragestellungen, die sich schon am Anfang eines Jahres in die Agenda drücken, auf die To-Do-Liste schieben. Und man hat Lust oder keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Manchmal muss man sich aber dann eben damit auseinandersetzen. Und ich habe gedacht, wir wollen in diesem Jahr einmal von vorne weg so versuchen, das Thema, das wir für dieses Jahr erarbeitet haben, auf der Klausur in der Gemeindeleitung mit einzuspuren. Wir hatten in der Gemeindeleitung den Eindruck, dieses Jahr keine großen Aktionen, bis jetzt jedenfalls, zu planen, sondern eher so, na, wie soll ich sagen, mit dem zu leben und mit dem zu arbeiten, was da ist, aber unter einem ganz bestimmten Akzent. Nämlich, wie ihr also Christus Jesus als den Herrn angenommen habt, schreibt Paulus an die Kolosser, so wandelt in ihm, verwurzelt, aufgebaut, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterwiesen worden seid in aller Dankbarkeit. Wir wollen in diesem Jahr den Akzent darauf setzen, was bedeutet es, im Glauben zu wachsen, gewurzelt zu sein, stark zu werden. Man kann die gleiche Frage verschieden stellen. Wie werde ich nicht nur ein bekehrter Nachfolger Jesu, sondern wie werde ich zu einem Jünger, zu einem geistlichen Teenager, zu einem Mann und einer Frau in Christus und wie werde ich Vater und Mutter in Christus? Wie geschieht geistliches Reifen? Da denkt ihr, ja, irgendwie. Nein, das ist eben nicht irgendwie. Älter werden wir alle. Aber es gibt auch erwachsene Kindsköpfe. Da hat man den Eindruck, die sind nie reif geworden. Die sind nie erwachsen geworden. Wie werde ich nicht nur älter, sondern wie reife ich? Auch wenn man im Leben steht, kann man persönlich an dieser Stelle sozusagen Dinge unternehmen, mich als Person oder Persönlichkeit zu entwickeln. Manches im Leben geschieht einfach durch die Erfordernisse, den Alltag, durch die Widerfahrnisse, die man hat, ja. Man heiratet und muss sich mit einem völlig anderen Wesen, aus einem komplett anderen Universum auseinandersetzen. Ja? Er redet wie ein Mann und sie wie eine Frau. Wer soll das verstehen? Es gibt Leute, die haben ihr Leben versucht, Frauen zu verstehen. Und am Ende ihres Lebens sind sie dann dazu gekommen zu sagen, Frauen kann man nicht verstehen. Frauen muss man glauben. Und seitdem üben das die Männer. Also gut, das ist einmal ein anderes Thema. Wie reife ich im Leben? Vielleicht reife ich im Leben, dass mein Chef zu mir sagt, du bist so gut, ich mache dich zum Gruppenleiter. Und mit einem Mal muss ich lernen, auch vielleicht durch Fortbildung, wie leite ich Menschen an? Habe ich mir nie Gedanken vorher darüber gemacht. Wie kläre ich offene oder versteckte Konflikte in meinem Team? Ich bin immer gegangen, wenn Streit war. Wie lerne ich das? Ich muss mich herausfordern an dieser Stelle. Man bekommt Kinder als Ehepaar miteinander und man überlegt sich, wie erziehe ich? Was ist wichtig? Und was passiert, wenn ich einmal gegebene kleine Regeln und Gesetze selber in der Familie anfange, nicht zu beachten? Wann ist ein Nein ein Nein? Und wer entscheidet darüber, dass das Nein ein Nein bleibt? Kleine Kinder sind immer herzig, kleine Kinder sind immer süß. Aber kleine Kinder können auch unendliche Nervensägen werden. Und manchmal hat man den Eindruck, die sehnen sich danach, dass endlich mal einer Nein sagt. Sie suchen die Grenze, suchen das Geländer. Reifen, wachsen, werden. Wie geht das? Wie geht das im geistlichen Leben? Wie werde ich zu einem Vater und zu einer Mutter in Christus? Es gibt Gemeindesituationen, wo man beispielsweise Diakone oder Älteste für die Gemeindeleitung wählen soll. Verantwortungsträger, die nach unserem, das wissen wir alle, in der Bibel steht drin, wie die funktionieren sollen, wie die aussehen sollen. Und wenn man so lange unterwegs ist in der Gemeinde, dann werden die so fromm, dass man den Eindruck hat, hoffentlich haben die auch Flügel. Das müssen Engel sein. Oder wir lesen mit nüchternem Blick hinein und entdecken, okay, also sie sollen ihren Job gut machen können. Sie sollen persönlich integer sein. Und mit einem Mal stellt man fest, wenn man in die Reihen guckt, wir haben keinen. Nicht, weil alle Schlitzohren wären, sondern man hat den Eindruck, das sind alles Männer und Frauen, die ihren Mann und ihre Frau im Beruf stehen. Aber die Frage, wie leite und führe ich eine Gemeinde? Was muss ich an geistlichen Werkzeugen mitbringen, damit Gemeinde entwickelt wird durch meinen Dienst? Steht überhaupt nicht auf der Agenda. Steht auch vielleicht in einer Gemeinde nicht auf einer Agenda. Wie reifen wir? Wie wachsen wir? Wie werden wir zu Männern und Frauen? In Christus Jesus. Was kann ich tun? Wir sagen vielleicht, ach, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und dann höre ich sozusagen wie letzte Woche in dem Dialog am Schreibtisch, Stefan, aber dann guck doch nochmal bitte nach, wann ich das gesagt habe. Das habe ich nicht gesagt als Entschuldigung dafür, dass du dir keinen Kopf machen sollst. Ich hätte das gesagt, mach dir einen Kopf, überleg's dir, und wenn du dann vor lauter Überlegung und am Ende vor lauter Aufgabenstellung fast zusammenbrichst und den Eindruck hast, Herr, wie soll ich das machen, dann komme ich und sag, an meinem Segen ist alles gelegen. Mach dir keine Sorgen. Aber Arbeit sollst du dir schon machen. Manches ist Arbeit. Auch reifen und werden und wachsen in Christus. Die Bibel ist da ziemlich nüchtern und ziemlich klar. Heute beginne ich mit einer kleinen Predigtreihe. Ich denke mal so 4 bis 6 Einheiten. Mal gucken, ob wir können das ja auch so machen. Teil 1 ist jetzt 4 bis 6, also diese 4 bis 6 Einheiten. Und vielleicht machen wir dann im Jahr nochmal Teil 2. Vom Werden oder vom Wachsen und Reifen im Glaubensleben. Das ist die Reihe vom Wachsen und Reifen im Glaubensleben. Darum soll es gehen. Und heute geht es darum, der nächste Frühling kommt bestimmt. Was säst du? Was säst du? Die Angestellten in der Landwirtschaft, selbstständige Bauern machen sich jetzt schon, wenn nicht schon viel früher, den Kopf. Was baue ich in diesem Jahr an? Was säst du? Das Wort kommt aus dem Galaterbrief, den Paulus an die Galater geschrieben hat. Und es heißt dort, Kapitel 6, Vers 7, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird aus dem Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird aus dem Geist ewiges Leben ernten. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht veräppeln, könnten wir so flach sagen. Gott lässt sich nicht zum Buhmann machen, lässt sich nicht zum Hampelmann machen. Gott lässt sich nicht austricksen, macht euch da keine falschen Vorstellungen. Es gibt einen Zusammenhang, den Gott gegeben hat in diese Welt und der auch im geistlichen Leben gilt. Nämlich, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist ein Bild aus der Landwirtschaft, ein Bild aus der Schöpfungsgeschichte. Was Gott gibt, womit Gott beginnt, das, was gesät wird, wird auch geerntet. Es soll nicht aufhören, heißt es am Anfang der Bibel, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Saat und Ernte ist ein Bild, ist ein Zusammenhang im Alten und im Neuen Testament, das immer wieder auftaucht. Und was Paulus seinen Leuten hier schreibt in Galatien ist, dass es zunächst einmal eine grundsätzliche Entscheidung gibt, die ich im Leben treffen muss. Sehe ich auf meine eigene Kraft, sehe ich auf meine Fähigkeiten, auf mich allein. Wir haben so eine Spiel Spielart in dem Poetry Slam sogar noch gehört. Es gibt sogar die Möglichkeit, man ist an Christus gläubig geworden, aber nun bin ich gläubig und es geht wieder alles immer nur um mich, 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 mich. Aber die Grundsatzentscheidung, die Paulus hier erstmal fordert, ist, sehe ich in meinem Leben für die Ewigkeit oder fürs Verderben? Sehe ich Samen aus, die sich nur um mich, für mich, mit meiner menschlichen Vorstellung auf mich selbst konzentrieren und meine eigenen Ressourcen sozusagen betonen und Gott draußen vorlassen? Oder rechne ich und sehe ich auch in dem Bereich für geistliches Leben, dass ich sage, ich brauche diesen Jesus, der am Kreuz gestorben ist? Beide Strategien, beide Aspekte spielen eine grundlegende Rolle und entscheiden darüber, wohin mein Leben geht, was die Reise in meinem Leben ist. Die Grundsatzentscheidung, die Paulus zunächst mal hier deutlich macht, ist, worauf setze ich meinen Akzent? Was sehe ich? Sehe ich eine Ellbogenmentalität? Sehe ich sozusagen, der Stärkste setzt sich durch, der mit den meisten PS hat immer Vorfahrt, der mit dem Doktor da vorne hat immer recht. Was ist meine Sicht von dieser Welt? Nach welchen Prinzipien, nach welchen Werten, was gilt, was zählt? Was sind die Dinge, die mich bestimmen, für die ich lebe, die mir Bedeutung geben und denen ich Bedeutung gebe? Gott lässt sich nicht spotten, schreibt er, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Also wer sein Leben ohne Gott lebt, wird auch die Konsequenz aus diesem Leben ernten. Es gibt Zeitgenossen, die sagen, es ist doch egal, ob ich daran glaube oder ob ich an den Gott glaube, ist doch alles eins und am Ende ist Schluss. Es gibt eine kleine Geschichte von einem Sklaven im alten Rom, ich weiß nicht, ob die tatsächlich so passiert ist, aber die Geschichte ist trotzdem schön. Der hat also dann mit Christ geworden und hat seinem Herrn bekannt, dass er gläubig ist und dass der Herr auch Christus braucht, sonst geht er verloren. Daraufhin sozusagen sagt der Herr, das ist alles egal. Es ist alles eins, am Ende ist Schluss, fertig. Das spielt alles keine Rolle. Gut gesagt, getan. Die Arbeit geht weiter. Was sät er im Frühling? Im Frühling sät der Mann Weizen. Er sagt seinen Bediensteten auf dem großen Gehöft, sie sollen Weizen sehen. Unser Sklave geht hin und nimmt Hafer und sagt, ich teste mal meinen Herrn. Er sät Hafer und zur Überraschung des Herrn, auf dem Weizenfeld wächst Hafer. Da kann sich kein Kopf machen, wieso wächst da Hafer? Da ist doch Weizen gesät. Ja, sagt da der Sklave, entschuldige Herr, ich wundere mich auch schon, dass da Hafer wächst. Wieso? Ja, ich habe Hafer gesät und jetzt wächst der Hafer. Ja, der wurde wütend, der Herr sagte, ich habe nur gemacht, was du gesagt hast. Was habe ich gesagt? Ja, du hast doch gesagt, es ist egal, was man sät, am Ende kommt dasselbe heraus. Es ist eben nicht egal, was wir sehen. Sehe ich für die Ewigkeit oder sehe ich im Grunde genommen ohne Jesus Christus dann auch wirklich konsequent für die Ernte, dann ohne Christus in der ewigen Trennung von Gott. Wir beginnen heute mit dieser kleinen Reihe und ich gucke auf die Uhr, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und ich möchte uns einfach so ein paar Fragen mitgeben, dass ihr anbeißen könnt an dieser Fragestellung, die uns beschäftigen wird in diesem Jahr, auf verschiedenen Ebenen, an verschiedenen Stellen. Nämlich an der Frage, was kann ich tun, damit mein geistliches Leben fest wird. Was kann ich sehen, damit mein geistliches Leben stabil wird? Was kann ich tun, was kann ich machen, damit sozusagen meine Wurzeln des Glaubens tiefer in den Erdboden reinkommen? Wenn ich in diesem Bild bleibe, dass Wurzeln tiefer in den Erdboden kommen, dann braucht es in der Regel dazu einen aufgelockerten Boden oder je nachdem, wie man das dann, ich habe es mal erklären lassen, wenn Sturm ist, dass sozusagen der Sturm die Bäume schüttelt, die im Erdreich sich das Erdreich am Wurzelwerk lockert und genau dieser Sturm dann damit indirekt dafür sorgt, dass die Wurzelung und Verwurzelung des Baumes, wenn der Sturm nachgelassen hat, tiefer gehen kann. Sozusagen der Gewinn, die Chance, das Gute aus der Krise, durch die man geht, aber eben in der Krise an Christus bleibt und bei Jesus bleibt. Was hilft mir, geistlich zu wachsen und mein geistliches Leben zu vertiefen und nach vorne zu gucken? Ich will uns einige Übungen nennen, die vielleicht auch dann eben im Zuge dessen, was wir in der Reihe ansprechen werden, wieder auftauchen werden. Da geht es einmal um das Stichwort Gebet. Wann, wo und wie bete ich? Lasst eure Bitten allezeit kund werden vor Gott. Wie bete ich allezeit? Kann man das üben? Kann ich beim Autofahren beten? Ja, kann man, aber bitte nicht die Augen zumachen. Hände am Lenkrad lassen. Man kann beten. Man kann immer beten bei jeder roten Ampel, wenn man will. Man kann immer dann beten, wenn man überholt wird und man sich aufregen möchte. Man kann für sein eigenes Herz um Frieden beten. Das ist vielleicht das Wichtigste dann. Was hilft mir, geistlich zu wachsen? Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft zu haben, nicht nur miteinander zu essen, nicht nur das auch, mal ein Glas Wein zu trinken oder ein Glas Bier, das ist alles okay. Aber ich glaube, Gemeinschaft wird dort zu einer Quelle für geistliches Wachstum, wo ich Gemeinschaft als Chance entdecke, mit anderen über Fragen des Glaubens und Fragen des Lebens auszutauschen und gemeinsam miteinander vielleicht sich auszutauschen, was die Bibel dazu sagt. Dann kommt ein Wort, das beginnt mit B. Und viele Worte, die mit B beginnen, haben ja für uns oft so einen Bu-Charakter, gell? Das Wort der Beichte. Ich meine damit jetzt nicht die standardisierte und institutionalisierte Beichte der katholischen Kirche oder das Sakrament der Beichte. Ich meine einfach damit den Vorgang, zu einem Bruder, einer Schwester zu gehen und mal wieder Inventar zu machen. Die meisten Hausfrauen haben es sozusagen in ihren Genen immer noch drin, dass es eine Qualität von Frühjahrsputz gibt. Das ist immer die Zeit, wo Männer Fluchtverhalten testen. Im Frühjahr wird irgendwie alles mal aufgeräumt, alles mal geputzt, alle Gardinen runter. Beichte bedeutet einmal so durchs Haus gehen, durch sein geistiges Leben, durch sein geistiges Haus gehen und sagen, was müsste ich eigentlich mal wieder entsorgen? Wo haben sich heimlich und unheimlich Müllberge angesammelt? Wie sehr ist für mich das Wort Gottes entscheidend und bedeutsam? Wir fragen uns das gerade in der Gemeindeleitung. Wie sehr ist uns in dieser Gemeinde noch klar und bewusst, wir sagen das so im Jahr des Luthers, Martin Luthers, allein der Glaube, ja, aber sola scriptura, allein die Schrift. Und dann kriegen wir Probleme, weil wir denken, können wir in der Schrift, nach der Schrift noch sagen, hört mal, das ist Recht und das ist Unrecht. Das ist Sünde und das ist lieber nicht. Sind wir noch offen in unserem Verständnis von Gemeinde, dass wir uns etwas sagen lassen? Oder sind wir in unserem Verständnis so modern geworden, um es mal so auszudrücken, dass Glaube ist mein Privatbereich? Halte du deine Predigt, ich überlege mir, ob ich dir zuhöre, aber bitte, führ bitte für mich, damit es mir besser geht, schon. Ja, aber dass jetzt die Gemeindeleitung oder jemand anders eventuell sagt, hört mal, wir wollen aber an der Stelle, wollen wir das unter uns so regeln? Was hilft mir zum geistlichen Leben? Wo und wie werden wir Männer und Frauen in Christus? Was hilft uns zu wachsen, unseren Weg zu finden, Werte zu erlernen, wie man unter uns Gemeinde versteht und Gemeinde baut? Unterscheiden lernen. Dazu gehört, dass man den Mut hat, Dinge wahr oder auch falsch zu nennen, dass man den Mut hat, Dinge richtig oder auch nicht richtig zu nennen. Manchmal gibt es eine Menge Grautöne, gar keine Frage. Aber trauen wir uns noch, klare Ansagen zu machen, Dinge gut zu finden und zu sagen, das kann man, das geht oder das geht von der Schrift her nicht. Letzte Frage: Was ist das Ziel für dein geistliches Leben in diesen nächsten Monaten? Was möchtest du in deinem geistlichen Garten säen? Was möchtest du in den Boden stecken? Was soll rauskommen? Möchtest du Kohlrabi? Dann musst du Kohlrabi säen. Möchtest du wachsen in der Schriftkenntnis? Dann musst du Bibel lesen. Möchtest du wachsen im Gebet? Dann musst du beten. Möchtest du wachsen in der Vollmacht? Dann musst du segnen und fürbitten. Wo möchtest du wachsen? Was ist dein geistliches Thema? Welche Früchte willst du ernten? Ich kann es auch anders nochmal sagen. Welches Thema, welches geistliche, welches biblische Thema möchtest du dir erarbeiten, damit du wächst? Ich weiß noch, in der 10. Klasse oder in der 11. Klasse war es dann, kam unser Lehrer, unser Mathematiklehrer und sagte, Männer, wir waren eine reine Jungsklasse, Männer, jetzt beginnt die richtige Mathematik. Und ich dachte, okay, bis jetzt war es schon schwierig, aber was soll jetzt kommen? Wir freuen uns auf die richtige Mathematik, jetzt beginnen die sogenannten Infinitesimalrechnungen. Ich wusste nicht, was das war ja bis heute noch nicht. Man kann auch alt werden ohne. Und ich habe dann auch gefragt, wofür ich das brauche. Das hat ihn nicht überzeugt, wir mussten es dann machen. Das ist dann, wenn man halt Schüler ist, ne, abstimmungsmäßig konnten wir nicht sagen, wir stimmen das mal ab, ob wir das noch lernen wollen. Aber ging halt so nicht. Für uns war klar, die nächsten 3 Jahre war das Thema in der Mathematik, das wurde gelernt. Drehen wir es um, wenden wir es an. Was ist das Thema für dieses Jahr für dich? Was ist dein Thema? Keine Ahnung, kannst du sagen, noch keinen Kopf gemacht. Okay, fang an. Wie kriegt man das raus? Vielleicht fragst du mal den Herrn, Herr, mal ganz ehrlich, was würdest du mir in diesem Jahr gerne auf die Agenda schreiben? Was würdest du gerne mit mir in diesem Jahr durchgehen? Was ist dein Thema für mich, damit ich reife, wachse und weiterkomme in meinem geistlichen Leben? Und ich glaube, dass Gott antworten wird. Und ich glaube, dass Gott sehr unterschiedlich antwortet, aber doch so, dass jeder von uns einen Schritt weiterkommt. Das, was der Mensch sät, wird er ernten. Wenn du nichts sähst, wirst du auch keine Ernte einfahren. Aber wenn du sähst, wirst du ernten. Und zwar, das ist das Geheimnis der Ernte. Immer mehr, als du gesät hast. Schon mal aufgefallen? Jedes Saatkorn, das du in die Erde bringst, bringt an jedem Halm 70-fache Frucht. Ein Weizenkorn bringt 70 Weizenkörner hervor. Das ist das Prinzip der Ernte. Wer sät, erntet mehr, als er gesät hat. Dazu lade ich uns ein. Vom Werden, vom Wachsen, vom Reifen, im Glaubensleben. Was du säst, wirst du ernten. Sei mutig. Amen.